3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's podcast show, Your Best Investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Okay, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about Money and Success. Herzlich willkommen, mein Name ist Patrick Greiner und ich freue mich, dass du hier zum zweiten Teil des Interviews mit Calvin Hollywood eingeschaltet hast. In diesem zweiten Teil werden wir ein bisschen persönlicher. Also wir gehen jetzt mal ein bisschen weg von dem Big Business und von ihm als Speaker und als Social Media Star, in Anführungszeichen, wenn man das mal so nennen darf, sondern jetzt im zweiten Teil möchte ich mal ein bisschen mehr privat von ihm wissen. Ich möchte wissen, wie er persönlich tickt, was seine persönlichen Werte sind, auf was für Sachen er generell auch Wert legt in seinem Privatleben und da ist auf jeden Fall wieder hammerharter Content und viele, viele krasse Aussagen von ihm, von denen auch ich noch immer wieder viel, viel lernen kann. Und in diesem Sinne, lasst uns gar nicht lange und im heißen Brei herumreden und wir starten jetzt mit Teil 2.
Good morning, this is your wake-up call.
Hast du eigentlich sowas wie Vorbilder oder hast du sowas wie Mentor, beziehungsweise wessen Meinung ist dir eigentlich persönlich in deinem Umfeld am allerwichtigsten?
Mir ist die Meinung von meiner Familie, von meiner Frau und alles sehr wichtig, dass ich da in der Wirkung, im Ansehen, immer ein korrekter Mensch bleibe. So, das ist mir wichtig und das kann meine Familie am besten beurteilen. Was jetzt eine Meinung über meine wirtschaftliche Business-Situation, hole ich mir Meinungen von anderen, die in ihrem Bereich erfolgreich sind. Das ist eigentlich so die gängige Branche, wenn du in den Podcast gehst, die Wirtschaftscharts, die Top 10, da sind die Leute drin, auf denen Meinung ich Wert lege, mit denen ich mich connecte, austausche und so weiter, von denen ich lerne. Aber sie müssen schon in einer Position sein, wo ich sage, die sind selber sehr erfolgreich. Ich höre mir auch gerne Meinungen von Leuten an, die nicht erfolgreich sind. Auch da kann mal was drinstecken. Aber es ist einfach das Problem, dass sie nicht in meiner Situation sind. Die sagen zum Beispiel, Calvin, mach das nicht. Dann würde ich denen erklären, warum ich es tue. Dann sagen sie, ah ja, stimmt, hast du eigentlich recht. Die haben einfach nicht, die sind nicht drin, deswegen ist schwer zu beurteilen. Ein Russe kann dir nicht erklären, wie du in Afrika zu leben hast. So, ne, ein ganz anderes Umfeld. Also er muss einfach in meinem Bereich tätig sein. Mensch, ich bringe heute Metaphern, unglaublich. Also da achte ich drauf. Ich habe keinen klaren Mentor, aber ich habe immer Vorbilder, also Menschen, die in ihrer Branche etwas vorbildlich machen und die müssen mich auch manchmal gar nicht kennen. Es kann auch mal ein Tennisprofi sein, Pilot sein oder was auch immer. Also ich konsumiere von allen Menschen und will immer viel lernen, aber ich habe leider keinen greifbaren Namen, außer die Menschen, die man so tagtäglich halt in den Podcasts vorne sieht. Die könnt ihr euch selber zusammensuchen.
Okay. Ja. Jetzt bist du ja auch Arbeitgeber und ich kann mir vorstellen, dass es hin und wieder auch mal so das ein oder andere Kritikgespräch gibt. Metapher dazu, gibt es bei dir Kritikgespräche, beziehungsweise wer oder bei wem lässt du es zu, dich wirklich auch konstruktiv zu kritisieren?
Ja, meine Mitarbeiter, das fällt mir aber schwer. Ich hasse das auch, aber ich muss es tun. Ich frage immer meine Leute, speziell bei Vorträgen, Präsentationen, halte ich sie immer vor denen, was kann ich besser machen? Und dann kommt Feedback. Wenn ich ein neues Produkt rausbringe, wenn ich ein Bild bearbeitet habe, wenn ich eine Idee habe, sag ich mal, Jungs, kommt mal kurz rüber, guckt mal, erster Eindruck, wie denkt ihr, wie fühlt ihr? Und das Feedback, was ich da bekomme, setze ich auch, müsste man sie jetzt fragen, aber glaube ich, sehr häufig um. Also da kommt immer wieder mal ein Tipp, wo ich sage, geil. Es kommen aber auch viele Sachen, wo ich sage, nee, will ich jetzt nicht. Aber meine eigenen Leute, die mir am nächsten sind. Dann natürlich die Vorbilder, die ich gerade gesagt habe. Ne? Also wenn wir jetzt als Beispiel nehmen den Dirk, ich habe auch schon gefragt, du Dirk, wie könnte ich denn das machen? Er gibt mir Tipps. Und ich setze sehr viel davon um. Es sind auch Sachen dabei, wo ich sage, nee, will ich jetzt nicht machen, aber sehr viel setze ich um. Und das sind so die Menschen, von denen ich einfach lernen will. Wenn mir jemand auf Facebook einen Kommentar schreibt, das Bild ist ihm zu blau, das setze ich nicht um. Also da bin ich drüber hinaus, ich wollte das so. Und wenn ich es jetzt mache wie er, dann dann mache ich sein Bild. Also man muss sich schon, ich würde sagen, sucht euch einen engen Kreis von Leuten, wo ihr bewusst immer wieder Meinung einholt. Das müssen nicht viele Menschen sein. Und bei den vielen Menschen kann man auch gerne mal fragen, wie denkt ihr darüber? Aber so diese tiefgründige Kritik von so ein, zwei Hände voll Menschen, die ich mir rausgesucht habe, ja. Okay. Das Menschliche aus der Familie, ja, und das Wirtschaftliche von anderen, die da tätig sind, ja.
Okay. Jetzt hast du ja einen eigenen Podcast, wer will, der kann. Und ich höre den regelmäßig, höre da öfters rein und stelle immer wieder fest, es gibt so drei Themen, wo ich das Gefühl habe, das ist ja besonders wichtig, nämlich den Leuten, deiner Community zu vermitteln, Disziplin brauchst du brauchst Willenskraft, du brauchst Durchsetzungsvermögen,
ja.
Was haben wir noch? Lernbereitschaft, ja. Warum ist dir persönlich das so wichtig, das deiner Community mitzuteilen?
Weil es das Fundament ist. Das ist das Fundament von jedem Haus. Die Leute sehen immer nur von dem gebauten Haus, was im Wohnzimmer steht. Die Möbel, die hochwertigen Möbel, der Flatscreen und so weiter. Das ist auch geil. Der geile Garten draußen, oder ein Basketballkorb im Garten und so weiter. Das ist auch alles wichtig, aber damit fängt es ja nicht an. Und wenn das Fundament, wenn das nicht gut ist, und das ist die Einstellung zu gewissen Dingen, dann kannst du da das Haus bauen und in den Flats gehen und alles. Aber wenn mal ein Sturm kommt, wenn es mal schwierig wird, wenn es hagelt und blitzt und donnert und lange dunkel ist, dann wird man merken, dann bricht das langsam zusammen. Die Stromversorgung kappt, ja, weil einfach unten die Leitungen nicht gut verlegt wurden. Und das, was ich da vermitteln will, das ist einfach das Grundgerüst. Und wer dieses Grundgerüst hat, der kann auf meine Seminare gehen, der verlässt den Podcast, kommt dann auf meine Workshops, wo es dann auch fundierte Strategien gibt, wie man an den Flatscreen kommt, wie man an die High-End-Stereoanlage kommt oder was auch immer sich man da in dieses Haus reinstellt. Aber das Fundament muss gegeben sein und das Fundament versuche ich gratis zu streuen, weil die wenigsten Menschen sind bereit, dafür Geld auszugeben, weil es nicht so greifbar erscheint. Du siehst das Fundament ja nicht. Wenn aber jemand sagt, ich zeige dir, wie du 5 Flatscreens morgen schon kaufen kannst, dafür gibt man gerne Geld aus. Und deswegen streue ich das Fundament gratis. Und auf meinen Seminaren geht es dann tiefgründiger rein. Und da geht es dann auch ein bisschen strategischer zu.
Okay. Jetzt sprichst du mittlerweile vor einem enormen Publikum. Ich glaube, bei Gedankentank waren es 2000 Leute. Du hast mir vorhin im Vorabgespräch erzählt, du hast dich, glaube ich, 8 Stunden darauf vorbereitet.
Wenn es langt.
Ja. Nimm uns mal ganz kurz mit hinter die Bühne. Du weißt, du bist in 15 Minuten dran. Du kriegst das Mikrofon eingesteckt. Was passiert da in den 15 Minuten, bevor du auf die Bühne kommst?
Kennst du im Zoo die Tiger in den Käfigen, was die machen? Mit dem Hin- und Herlaufen? Ich kann mich noch erinnern, ist gerade ein paar Wochen her. Die Situation, wie du sie beschrieben hast, genauso war es. Ich hatte noch 15 Minuten, stehe hinter der Bühne. Man muss dazu sagen, ich gehe relativ entspannt auf eine Bühne, also es ist immer eine Grundnervosität da, aber bei sowas wie Gedankentanken, wo einfach das Prestige hinten dran hängt, gar nicht mal so die Zuschauer. Das kann auch mal sein, dass es bei 20 Leuten so ist oder bei noch wenigern. Aber das war ein Druck, aber ab dem Moment ist alles nur noch Reaktion. Da ist nur noch reagieren. Es ist alles so tief reingeballert, so oft trainiert. Ich habe den Vortrag vorher schon 30 Mal gehalten. Im stillen Kämmerlein, in der Dusche, kein Scheiß, auf einer Autofahrt, beim Überholen, Einordnen, red ich den Vortrag. Und ich sag zu meinem Beifahrer, sag ich, wenn ich ihn hier halten kann, kann ich ihn überall halten. So. Und so trainiere ich meine Vorträge, wirklich, unterwegs, beim Autofahren, muss alles sitzen. Und wenn ich dann dort bin, dann ist eine mega Anspannung. Ich will nur noch raus, weil du hast dieses Wissen. Du willst es jetzt nur noch geben. Und bei mir ist es wie ein Tiger. Ich gehe hin und her. Ich halte es kaum mehr aus. Am liebsten würde ich den Vorredner von der Bühne ziehen und würde sagen, bitte lass mich raus. Also eine mega Anspannung. Auch eine Angst, etwas falsch zu machen, dass etwas nicht läuft. Auch obwohl ich viele Plan Bs habe. Und das Lustige ist immer, wenn ich dann auf eine Bühne gehe, es ist zwar alles super vorprogrammiert oder einstudiert, aber es passiert noch so vieles spontan, wo ich dann auch mal jemand niest im Publikum und ich sage dann Gesundheit und alles lacht und so weiter. Und ich bin dann einfach voll drin. Aber es ist eine Top-Vorbereitung, eine Top-Vorbereitung. Und wenn ich heutzutage manchmal als Speaker sehe, die sagen, ja, ich hatte jetzt nicht viel Zeit, mich vorzubereiten oder ich habe jetzt gar nicht viel vorbereitet. Alter, da, es kommt der Moment, wo ich auf einer Bühne stehe und dann einfach sage, der Speaker, der davor da war, kommt nie wieder auf ein Event, das ist eine Frechheit. Weil das sind 2000 Menschen oder das sind vielleicht 10 Menschen und die erwarten was und die haben dafür bezahlt. Und ich finde, das gehört dazu, dass man da eine Top-Performance liefert.
Ja, okay. Und danach ist dann alles... Bist du erleichtert?
Boah, erleichtert.
Stein fällt dir vom Herzen und alles cool? Oder?
Eine ganze Kiesfabrik oder wie man das nennt, das ist der Hammer. Also nach dem Vortrag, ich habe da auch einen Puls, ich schwitze, ich verbrenne, da unglaublich. Und wenn ich danach fertig bin, das ist so geil, so frei. Und es ist halt, ich begebe mich aber auch immer wieder freiwillig in Situationen mit dieser Komfortzone. Da fragt mich ein Christian Bischof, ob ich auf seinem Event präsentieren will. Waren auch 2500 Leute, Dirk Reuter mehrfach. Eigentlich würde ich sagen, nee Mann, überhaupt nicht. Ich habe keinen Bock, wieder auf 3 Tage nicht schlafen können und das alles vorzubereiten. Das nervt einfach nur. Aber natürlich will ich's, natürlich will ich's. Und ich bin danach so froh, wenn's rum ist. Und das ist also bei den ganz großen Sachen so. Bei meinen Seminaren und Workshops, da ist es ganz entspannt. Da ist was anderes. Aber so als Speaker, so 20-Minuten-Slot, das ist schon eine Nummer, ne? Und ich finde es auch wertvoll. Das muss man auch genießen, diese Ängste und diesen Druck.
Okay. Mal ein anderes Thema. Nehmen wir mal an, ich möchte in meinem Leben was verändern. Also ich bin unglücklich mit meiner Situation. Eigentlich habe ich keinen Bock auf meinen Job. Zu Hause läuft es vielleicht auch nicht so, wie es laufen soll. Und grundsätzlich bin ich einfach frustriert, will aus diesem Hamsterrad raus, kriege auch zahlreiche Chancen angeboten, auch nebenberuflich vielleicht irgendwie eine Karriere zu starten. Aber irgendwie fehlt mir der Biss, der Mut oder auf Deutsch gesagt der Arschtritt. Ja. Was würdest du all den Menschen da draußen raten, denen es genauso geht, um trotzdem ihr Ding durchzuziehen?
Es gibt ja 2 Arten von Motivation. Einmal die intrinsische, die von innen kommt, und einmal die extrinsische. Ein Tipp zur intrinsischen Motivation. Was kannst du machen, dass von dir innen wieder mehr Bereitschaft kommt, etwas durchzuführen? Mehr Motivation zu haben, das ist es, dein Motiv zu hinterfragen. Motivation, dein Motiv, das Wort steckt drin. Und mein Freund Ben Guattara, der sagt immer, das Motiv führt zur Aktion. Das heißt, dein Motiv, wie bei der Fotografie, ich brauche ein Motiv, sonst kann ich nicht abdrücken. Was will ich überhaupt fotografieren? Was ist das Warum? Wenn jemand sagt, ich möchte viel Geld verdienen, das ist kein Motiv. Das ist das Ziel. Warum willst du viel Geld verdienen? Und die meisten haben kein Motiv. Die wissen gar nicht, warum sie etwas tun. Da muss man sich mal hinsetzen und sagen, was treibt einen wirklich an? Bei mir ist es zum Beispiel Anerkennung und Wertschätzung. Ich bin süchtig nach Anerkennung. Ich möchte haben, dass die Leute sagen, hast du gut gemacht, Kelvin? Klasse, toll, was? Das ist mein großes Motiv. Und dafür gibt es dann viele Möglichkeiten, das umzusetzen. Das ist für die intrinsische. Für die extrinsische würde ich mir Leute suchen, die schon da sind, wo ich hin möchte, und würde nach Hilfe bitten. Ich würde sagen, pass mal auf, das ist meine Situation, ich hätte gerne, dass du mir hilfst. Was muss ich für dich tun, damit du mir Ratschläge gibst? Muss ich eine Woche lang für dich arbeiten? Was muss ich für dich tun, damit du mir hilfst? Ich wollte mal 16 Kilo abnehmen. Ja, das Warum ist nicht, ich will 16 Kilo abnehmen. Das Warum ist, ich möchte mich nicht schämen, wenn ich ins Schwimmbad gehe. Ich möchte mich gut fühlen, wenn mich jemand anschaut, und möchte nicht vor Scham mich verstecken und so weiter. Das war mein Warum. Aber die Intrinsische hat nicht ausgereicht. Also habe ich mir einen Personal Trainer geholt und gesagt, was muss ich für dich tun, damit du mir hilfst? Ja, okay, ich erstelle dir lebenslang Bilder und du kümmerst dich um meine Fitness. So habe ich 16 Kilo abgenommen. Das war die Durchführung meiner theoretischen Tipps, die ich eben gerade gegeben habe.
Okay. Heißt das denn für dich im Umkehrschluss, sagen wir mal, jemand hat eigentlich auf seinen Job gar keinen Bock, er macht es nur des Geldes wegen. Mhm. Ist aber immer am Meckern, wenn Sonntag ist, weil er am Montag wieder arbeitet.
Verstehe.
Ja? Oder Freitag macht er eine Flasche Bier auf Deutsch gesagt, weil das Wochenende kommt. Heißt das, dass seine Schmerzgrenze, sich wirklich einen anderen Job zu suchen, noch nicht am Limit ist, weil er es sonst machen würde?
Ja, wenn die Schmerzgrenze, oft muss halt erst was passieren, dass das so wirklich bewusst wird. Mhm. Ich sage mal aber auch so, die Phasen muss es auch mal geben. Ja, das ist auch nicht schlimm, wenn man sich in der Situation befasst. Er muss sich halt nur hinterfragen, wie glücklich ist er. Aber wenn du dich halt sonntags ärgerst, montags wieder arbeiten zu müssen, dann bist du jederzeit in der Lage, das zu verändern. Aber da das Warum zu hinterfragen, ich glaube, die kennen das Warum, die sagen, ich will glücklich sein, das wissen die. Das geht nur über extrinsische Motivation. Und dem würde ich sagen, wechsel dein Umfeld. Du hast die falschen Leute in deinem Umfeld. Wahrscheinlich Leute, die genauso reden. Und deswegen ändere das Umfeld und du merkst plötzlich, oh scheiße, es geht, weil wir färben ja ab. Und so einer Person würde ich raten, hey, wenn du es alleine schaffst, ändere dein Umfeld. Auch wenn es erstmal schmerzt, reduziere den Kontakt zu den Menschen und öffne dich auch mal für die anderen Menschen, auch wenn es sich erstmal vielleicht noch ein bisschen befremdlich anfühlt. Aber so würde ich das empfehlen, ja.
Okay. Jetzt geht es in meinem Podcast ja um das Thema Geld und Motivation. Motivation hatten wir jetzt. Lass uns mal über Geld sprechen.
Ja, gerne. Ich bin gespannt, ob ich dazu was beitragen kann.
Was würdest du sagen, war bisher die beste Investition, die du jemals getätigt hast?
Ah, es steht so auf Platz 1. Also erstmal in meine Weiterbildung. Das habe ich lange versäumt, in Weiterbildung zu investieren. Und ich glaube, das hast du sogar in einem Extra-Podcast sehr deutlich angesprochen, ne? Mit Investition und Kosten oder irgendwas. Ja, genau. Das sollen sich die Leute die Podcast-Folge nochmal anschauen. Die fand ich sehr geil. Die beste Investition war jetzt auch dieser Schritt hier, was ich hier gemacht habe im Unternehmen. Also ich war vor 3 Jahren noch in einer kleinen Räumlichkeit, 40 Quadratmeter mit einem Assistenten. Und habe dann in einen, was haben wir hier, 360 Quadratmeter, habe gewechselt. Ich wollte so viel erst gar nicht. Habe eine GmbH gegründet und direkt mehrere Leute eingestellt. Und das war meine beste Entscheidung jetzt in den letzten Jahren. Die Eier haben mir dafür eigentlich gefehlt. Meine Frau hat das mehr oder weniger gesagt, mach's doch. Dadurch ergeben sich die Möglichkeiten. Und das war ein Megasprung. Also diese Bereitschaft zu investieren, obwohl du denkst, du hast das Geld eigentlich nicht, aber durch die Investition steigert sich deine Leistung, weil du musst. Das ist wie so ein Commitment. Wenn du jetzt sagst, in einem Wettkampf 100 Meter Lauf gegen jemanden, der besser ist wie du, solange du die Entscheidung nicht triffst, gegen ihn zu rennen, musst du nicht schnell rennen. Aber wenn du sagst, ich mach's jetzt und du hast dich Commitment und der Wettkampf ist in einer Woche und du stehst mit dem an der Linie, dann du wirst schneller rennen. Du wirst schneller rennen, weil du dann drin bist. Aber die Leistungssteigerung erfolgt erst, wenn man es getan hat. Solange du von außen schaust, wie es wäre, wenn, kannst du die Leistung nicht steigern. Und ich habe meine Leistung enorm gesteigert hier durch diese deutliche Investition von monatlich 5.000 auf monatlich 20.000, 25.000, die auf einen Schlag weg sind. Das war damals der große Sprung. Und das hat mich natürlich auch eine Weile schlaflose Nächte geraubt, aber rückwirkend war es die beste Investition.
Okay. Kommen wir zu dem Thema Geld oder Geldanlage mal direkt. Was würdest du sagen, was für ein Investmenttyp bist du? Also bist du eher so der konservative, klassische Typ? Oder gibst du auch mal Vollgas und sagst, hier, ich habe auch mal ein paar Aktien, ja, und Chance, Risiko kann ich schon recht gut einschätzen?
Das haben wir vorhin vergessen zu erwähnen, bei den Schwächen bin ich übelst schlecht. Übelst. Jemand wie du und andere, die das von außen betrachten, die würden wahrscheinlich sagen, mal Kelvin, da wo du stehst, wieso investierst du nicht in verschiedene Dinge? Ob das jetzt Immobilien sind oder wie auch immer. Jemand, der dein Wissen hat, die anderen, die das Wissen haben, die würden sagen, Alter, mach das doch. In der Welt bin ich noch nicht. Und das können mir noch so viele Leute raten. Im Moment fühlt sich das vom Bauch noch nicht so an. Und ich möchte den Schritt auch noch nicht gehen. Ich investiere diesbezüglich null in Anlagen und so weiter. Mein Investment ist aktuell in Produktionen, in Produkte, weil Produkte auch eine Art Investment sind. Ich produziere das einmal und ein paar Jahre lang spiele es dann ein Einkommen ein. Das ist mein Investment, aber da muss noch mehr passieren. Ich komme halt so wirklich aus dieser Kreativbranche, aus diesem Künstler. Ich will nichts mit Geld zu tun haben. Nerv mich nicht mit Geld und Anlagen und Aktien. Und das ist etwas, was ich ablegen muss, denn da gibt's so viele Möglichkeiten, wo ich mich nicht verschließen darf. Ich habe hier und da mal gestöbert mit Aktien und so weiter, aber es ist noch so eine innere Blockade. Ich muss es wahrscheinlich ein paar Mal konsumieren und ich glaube, da kommt jetzt auch eine gewisse Reife bald, wo ich dann einfach sage, geil, das mache ich jetzt mal. Aber im Moment investiere ich in Ausrüstung, in das alles rein, in meine Weiterbildung. Und ich glaube, je mehr Weiterbildung ich habe, umso weniger kann schiefgehen. und ich investiere in die Produktion von Produkten, von passiven Einkommen, in Online-Marketing, in diese Ströme. Aber da muss noch was kommen. Ne? Also da ist der Kelvin noch wahrscheinlich weit, weit hinten.
Okay. Hast du auch schon mal mit irgendetwas mal so richtig Geld verballert?
Dadurch, dass ich eben noch nie so dieses Risiko gegangen bin, noch nicht. Also das sind dann immer nur kleine Summen gewesen. Also ich habe noch nie so groß investiert, wo ich gedacht habe, boah, da hast du viel in den Sand gesetzt. Ich habe sehr viel in den Sand gesetzt, weil ich mich eben nicht mit Geld befasst habe, wie Geld funktioniert. Und daher gab es im Wechsel von meinem zweiten ins dritte Jahr einen Rückschlag vom Finanzamt. Also ich musste es waren 40.000 Euro, die ich zahlen musste, und ich hatte 4.000. Und das war ein Rückschlag. Ja, ich habe mich nie mit Geld befasst. Ich wusste nicht, dass 50% weggeht, also grob. Ich dachte immer, 20% geht weg. Naja, Mehrwertsteuer oder, weißt du, so. Das war Kacke. Da voll eins auf die Fresse bekommen. Und das war gut. Das war gut. Ich bin rausgekommen. Ich habe Lösungen dann entwickelt, um da wieder schnell rauszukommen. Draus gelernt. Und das passiert mir heute nicht mehr so. Ich habe jetzt ein Team, wo natürlich sehr viel mit Geld macht. Ich unterschreibe auch fast. Ich sage immer, komm, bitte verschont mich. Ich will einfach nur arbeiten. Ich will einfach nur produktiv sein, aber mit dem Zeug noch nichts zu tun haben. Aber deswegen bin ich sehr dankbar, wenn es gerade in der heutigen Zeit von Podcasts und so weiter, wenn Menschen darüber sprechen. Und deswegen habe ich deinen Podcast hier im Abo. Also der ist wirklich da drin, weil ich merke, boah, verschließ dich nicht. Geld ist was Schönes. Ja? Und wenn du haben willst, dass es zu dir kommt, dann musst du dich mit dem Thema auseinandersetzen.
Ja, okay. Ja. Wenn man deine Stories aus Facebook und so und Co. so ein bisschen verfolgt, dann erkenne ich zumindest heraus, dass du sehr viel Wert auf Familie, Sport und eben auch Weiterbildung legst. Jetzt würde mich mal interessieren, so, hast du so eine konkrete Jahresplanung? Und wenn ja, wie sieht das aus und wie setzt du da deine Prioritäten?
Ja, Jahresplanung habe ich nicht so. Also ich gehe mal so ein paar Monate voraus. Es gibt so ein halbes, dreiviertel Jahr voraus, plane ich immer mal so Monate, wo ich mir Auszeit nehme, wie jetzt Juli, August, ganz wenig Termine, viel Zeit für mich und meine Weiterbildung. Die Zeit nehme ich mir immer wieder und die plane ich dann so ein halbes Jahr voraus. Aber der Rest, ich möchte schlank bleiben, also schlank im Sinne von flexibel. Ich kenne Leute, die verplanen das ganze Jahr und auf einmal öffnen sich Türen und sie sagen, oh scheiße, geht gar nicht. Aber heute ist alles so schnelllieb. Weißt du, es kann... In zwei Wochen kann was reinkommen. Ey, Kelvin, wir wollen dich auf einen Kongress irgendwo. Und du denkst, nee, ich habe da schon alles verplant, Produktion. Das mache ich nicht. Also das will ich auch gar nicht tun. Ich habe so große 5-Jahres-Ziele, die ich erledigen will, um da einfach was zu haben, nachdem ich greifen kann. Wo ich sehr gut geplant bin, sind meine Tage. Also meine Tage sind voll durchgetaktet. Und zwar richtig genau, und das will ich auch beibehalten. Aber es geht immer so, heute Abend schaue ich, wie mein Tag morgen sein wird, und dann halte ich mich da auch extrem dran, ja.
Okay. Was mir auch aufgefallen ist, dass du ja jeden Tag eigentlich Videos hochlädst auf deinem Kanal.
Ja.
Und du dem Zuschauer ja einen extremen Einblick in die, ich nenne es jetzt mal, Kelvin Hollywood World
gewährst. Ja.
Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie ist Kelvin, wenn keine Kamera da ist, wenn die Bürotür zu ist, ja? Wie bist du als Ehemann, als Vater, als Freund? Also dann, wenn keine Kamera neben dran steht.
Ganz anders. Also das ist wirklich, ich habe erst gedacht, so viele Leute haben vielleicht gesagt, ja, das ist doch auch scheiße, ne? Da ist das so und da ist das so. Aber ich finde, jeder Mensch hat mehrere Seiten. Ja? Kann mir keiner weismachen, dass er als Ehemann oft so ist wie als Banker oder als irgendwo... Die Ausnahmen gibt's mit Sicherheit auch. Und so ist es bei mir genauso. Also wenn die Tür zu ist, also sag mal so, wenn ich im Unternehmen bin, fällt so ein Schalter. Ne? Jetzt ist Kelvin Hollywood Unternehmer und alles, und dann ist Wahnsinn. Wenn ich jetzt privat bin, wenn ich auf Elternabenden bin und so weiter. Ich war neulich mit meiner Frau auf so einer Thailand-Rundreise. Und das war mir auch wieder so unangenehm, wie verschlossen ich den Menschen gegenüber bin. Die ganzen Leute, mit denen du eine Woche mit so einem Bus unterwegs bist, die haben sich alle gekannt. Ich habe nach 4 Tagen noch mit keiner Person geredet. Bin der Erste, der aus dem Bus raus ist, der Erste, der wieder rein ist. Es war so unangenehm. Also ich bin privat wirklich, das will ich ja noch ändern, aber boah, das kannst du echt verhacken eigentlich so. Für meine Familie ist es was ganz anderes. Für die bin ich da, wir machen viel, gehen Urlaube, wir tollen. Ich bin auch unheimlich witzig, ich mache gern Scherze, verarsch Leute. Das ist schon so, aber privat gibt's da noch einiges zu tun. Und das werde ich mit Sicherheit auch irgendwie noch ablegen. Ich denke mal, es kommt daher, dass ich beruflich so viel unter Menschen bin, dass privat einfach sowas ist, dass ich sage, ich möchte einfach alleine sein, so nur mit der Familie. Und ja, viele sagen auch immer unnahbar, arrogant. Also auf dieser Thailand-Rundfahrt war es übrigens dann so, und das muss man auch nur erwähnen, es ist in Silvester gefallen. Und dann haben wir halt Silvester auf dieser, und an Silvester kommst du dann mit den Leuten mehr oder weniger zusammen, weil du am Tisch sitzt, Prosit neuer. Und auf einmal, dann habe ich ein Gruppenfoto erstellt und die alle so, boah, voll krass, bist ja voll cool. Am Anfang haben wir dich voll komisch eingeschätzt und ich habe mich dann auch entschuldigt. Also ja, sorry, ich werde mit Leuten so schwer warm, aber wenn das Eis gebrochen ist, ja, dann kann man, glaube ich, schon mit mir Spaß haben, aber das dauert lange. Also da, wenn mich jemand nicht gut kennt und denkt erstmal, das hat nichts mit Arroganz zu tun, ich bin da einfach noch ein bisschen verschlossen. Ja, ein bisschen arg.
Okay. Kannst du einschätzen, woran das liegt? Weil, wenn man dich dann so beobachtet, also ich kann mich erinnern, du warst auf einer Messe, glaube ich, auf der Fotokina, und du kommst da rein und ich meine, da sind 1000 Leute, die alle was von dir wollen und Foto und Selfie und Interview und so weiter. Ja. Und da bist du ja total easy drauf.
Locker, ja. So. Das ist, wir haben einen Zeitraffer gemacht. Ich habe 22 Minuten lang Selfies gemacht. Unglaublich. Also 22 Minuten am Stück, weiß nicht, wie viele 100 Leute das waren. Ja, das ist auch schon geil und so, aber ich merke es auch da, wenn Leute, ich meine, bei der Aktion haben mir die Selfies nichts mehr ausgemacht, aber wenn jetzt jemand mir ein Selfie will oder ein Autogramm will, dann denke ich mir so, warum will der von mir ein Autogramm so? Hammer. Aber dann wäre es ja ein Schlag in die Fresse für ihn, wenn ich sagen würde, warum willst du von mir ein Autogramm? Das ist einfach die Rolle und die spiele ich nicht, die lebe ich authentisch. Also das ist wirklich, den Kelvin, den gibt's tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, woran das kommt. Wahrscheinlich, wie ich groß geworden bin. Ich meine, ich habe mit 17 das erste Mal eine Freundin gehabt. Ich habe mit 16 noch He-Man und Masters of the Universe gespielt. Also ich war dermaßen Spätzünder. Ich habe nie Aufmerksamkeit bekommen, nie Anerkennung. Ich war immer ein Außenseiter. Daher ist es halt, mein Selbstbewusstsein ist im Privaten, auf einer Messe ist mein Selbstbewusstsein natürlich hoch. Ich meine, da kommen ja alle. Aber im Privaten denke ich immer, der denkt bestimmt jetzt, ich bin doof und wenn ich was Falsches sagen könnte. Das ist noch diese Welt, die ist irgendwie da noch verankert. Und ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen heftiger, als es ist, aber es muss immer ein Schalter fallen. Also wenn ich bei einem Elternabend mit jemand ins Gespräch komme, dann buchen die Leute meistens am Ende einen Photoshop-Workshop bei mir, weil sie sagen, ach, Photoshop ist eigentlich ganz cool. Also ja, aber wenn es ums Private geht, bin ich eher der Ruhige.
Okay. Jetzt haben wir beide Kinder. Mhm. Und deswegen interessiert mich das als Vater ja auch immer. Was sind so die drei wichtigsten Eigenschaften, die du als Vater deinen Kindern mit auf den Weg gibst?
Das erste ist ganz klar Vorbild. Vorbild in puncto Respekt. Wenn ich manchmal im Internet die Hater sehen, wie respektlos die reden, wie die beleidigen, wie die sich über auch mich lustig machen wollen mit, was er macht, dann denke ich immer, ihr könnt unmöglich Kinder haben. Dann klicke ich halt manchmal, die haben Kinder. Dann denke ich immer, wenn sich jemand über dein Kind lustig macht, dann bist du der Erste, der sagt, hör mal, sowas macht man doch nicht. Unglaublich, wie man, also Vorbild in puncto Respekt, nicht beleidigen, Menschen verzeihen und so weiter. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast jetzt gesagt haben oder im persönlichen Gespräch, ich lebe ja in dieser asiatischen Kultur drin. Und da ist halt Buddhismus, wird es ganz extrem. Ne? Da geht man geduckt an älteren Menschen vorbei und so weiter. Da lerne ich das auch. Und das würde ich mir halt öfter wünschen. Ne? Und das ist für mich als Vater wichtig. Des Weiteren ist die Zeit, ich habe nicht so viel Zeit für meine Kinder. Es gibt Väter, die verbringen 4-5 Stunden mit ihrer Familie. Ist bei mir nicht der Fall. Bei mir sind sie jeden Tag vielleicht 1-2 Stunden. Dafür gibt's mehr Urlaube. Ne? Aber wenn ich dann mit den Kindern Zeit verbringe, dann muss ich mich für sie interessieren. Dann muss ich einfach auch da sein. Und ich glaube nicht, dass es wichtig ist, viel Zeit mit der Familie zu bringen, sondern die richtige Zeit. Die Einstellung muss stimmen. Wenn meine Frau nachts um 3 sagen würde, sie will ein Eis von der Tankstelle, dann fahre ich ihr ein Eis holen. Ne? Aber dafür bin ich vielleicht nicht so oft da. Und das ist für mich noch sehr wertvoll. Und sehr wertvoll ist es auch halt, gerade den Kindern vorzuleben, all das, was man in der Schule nicht lernt. Da haben wir einfach als Eltern, glaube ich, so eine große Verantwortung, wie so Dinge wie Verhandeln, Selbstbewusstsein, Weiterbildung, wie bildet man sich weiter? Vieles lernst du einfach nicht. Sich selbst präsentieren, sich selbst positionieren, argumentieren, Rhetorik, Kommunikation, all das, was zu kurz kommt, würde ich als Vater jetzt nicht sagen, na gut, wenn es in der Schule nicht rankommt, dann ist scheinbar nicht wichtig, sondern ich würde mich selber hinsetzen. Ein Beispiel, mein Sohn hat mir neulich einen Zaubertrick gezeigt oder wollte ihn mir zeigen und ich habe gesagt, hier und zeig ihn mir nur, wenn du ihn kannst. Ja, ich kann ihn. Sag ich, von 10 Mal muss er 10 Mal klappen. Ja, es geht. Hat er mir gezeigt, funktioniert nicht. Ich sag, hier und jetzt schreibst du 10 Mal den Satz auf, ein Amateur trainiert so lange, bis er es kann. Ein Profi trainiert so lange, bis er es nicht mehr falsch macht. Das ist das, was du dir aneignen musst. Und den Satz habe ich im Auswendig, sowas lernst du nicht in der Schule, ja? Dass du trainieren musst für etwas. So, das, manchmal, das, und vor allen Dingen, wenn es von Eltern kommt, hat es nochmal eine ganz andere Wertschätzung, wie wenn es von einem Lehrer kommt. Der erreicht ja die Schüler oft gar nicht so sehr.
Okay. Jetzt bist du 42?
Ich werde, am 7. August jetzt 42, ja. Okay. Oder werde ich, nee, 42, nee. Baujahr 76, 7.8.76 bin ich geboren.
Ja, 42.
Werde ich 42, scheiße, Alter.
Okay. Und wir müssen eine Sache wiederholen. Du bist nämlich 41.
Echt?
Ja, 76 bist du geboren, richtig?
Ich habe gestern Abend meine Frau gefragt, wie alt ich werde.
2016 wurdest du 40.
Ich gebe doch morgens im Stepper immer ein, wie alt ich bin. Da gebe ich doch 40 ein, oder?
Ja. Und jetzt bist du im August 41.
Also guck mal.
Wenn du 76 geboren bist.
76 bis 16 sind 40, bis 17, aber wir haben doch noch nicht August.
Ja.
Dann werde ich 41.
Ja.
Okay, ich werde 41.
So, wo stehst du in 10 Jahren? Oder anders gefragt, was willst du in den nächsten Jahren noch erreichen?
Ich möchte, wenn meine Kinder dann mal groß sind, beobachten, wie sie voll durchstarten. Mit was auch immer. Ob sie YouTuberin wird, ob er Fußballspieler wird, ob er ein Unternehmen hat, ist mir alles egal. Ich möchte mich zurücklehnen und beobachten. Ich möchte dabei sein, wenn meine Tochter einen Auftritt hat, wenn mein Sohn irgendwie ein Event hat. Ich will nicht sagen können, ich habe noch was zu tun. Ich will vielleicht irgendwann mal mit der Angel irgendwo sitzen. Ich habe noch nie geangelt. Es gibt noch so viele Dinge zu tun. Ich möchte, wenn meine Kinder groß sind, mit meiner Frau wieder viel verreisen. Ich möchte nicht mehr oder weniger arbeiten. Das heißt, ich möchte bis dahin was aufgebaut haben, wo von alleine Income kommt. Und vielleicht ist es auch irgendwann der Fall, dass ich auch alles verkaufe, abgebe, wenn ich meine 50, 60 bin und einfach sage, ach, ich hole mir eine kleine Mietwohnung und alles, was ich verdiene, reise ich in der Gegend rum. Ich möchte Zeit haben. Ich möchte viel Zeit haben, denn ich glaube, es gab noch nie jemand oder kaum jemand, der am Sterbebett sagt, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit im Büro verbracht. Das glaube ich nicht, dass es das geben wird. Und den Fehler will ich nicht machen. Und ich möchte mich lieber anderen Menschen widmen und beobachten, wie toll das ist. Werde aber mit Sicherheit natürlich noch etwas tun. Ja. Nur was, weiß ich selber noch nicht genau.
Okay.
Lassen wir uns auf uns zukommen.
Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Was wäre so die von deiner Seite die wichtigste Botschaft, die du quasi den Zuschauern und Zuhörern, wenn es um das Thema Geld, Erfolg, Weiterbildung, glücklich sein, Ziele setzen, also wenn du das mal so zusammenpackst, was wäre so die wichtigste Botschaft, die du den Leuten mit auf den Weg geben kannst?
Vor 10 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt mal das sagen würde, was ich jetzt sage. Ich habe so viele Phasen durchgemacht. Es steht und fällt mit deiner Einstellung gegenüber anderen Menschen. Und gerade in der heutigen Zeit jetzt würde ich sagen, ey, kümmert euch um andere, helft anderen Menschen, behandelt die mit Respekt, seid anständig, verarscht niemand und so weiter. Wenn das mal gegeben ist und du dann auch mit dir selbst im Reinen bist, ich glaube, dann steht dir alles offen. Dann hast du auch kein schlechtes Gewissen, viel Geld zu verdienen, weil du weißt, du bist mit dir im Reinen. Du hast kein schlechtes Gewissen, dies oder jenes zu machen. Also ich würde empfehlen, kümmert euch mehr um die anderen, helft mehr anderen. Das geht jetzt so ein bisschen ins Karma. Ich glaube, wenn man jemandem etwas gibt, kriegt man es doppelt zurück. Ich habe das selbst an mir erlebt und dazu würde ich aufrufen. Und klar, fleißig sein, auch mal für junge Menschen. Da musst du auch mal 3 Jahre durch eine Ausbildung gehen, auch wenn du keinen Bock drauf hast. Das gehört auch dazu. Es gehört auch mal dazu, zu ertragen, auszuhalten, gehört auch dazu. Und verlasst regelmäßig die Komfortzone. Ich suche mir immer wieder Möglichkeiten, die Komfortzone zu verlassen. Da gibt's Challenges wie 10.000 Liegestütz im Monat. Das ist gar nicht so viel, wie es klingt, aber es ist nervig. Und das ist viel Komfortzone-Verlassen-Training. Solche Dinge würde ich empfehlen, ja.
Cooles Schlusswort. In diesem Sinne, vielen Dank für das Hammer-Interview. Hey,
vielen Dank dir. So geile Vorlagen. Und du bist hier mit so viel Mühe hier aufgetaucht und mega, mega geil. Lass uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben und ich hoffe, deine Community hat da einiges mitgenommen.
Mit Sicherheit.
Und wer weiter bei mir gucken will, ich meine, genau. Die Leute finden mich im Internet, die müssen nur eingeben.
Kevin Hollywood, überall, Facebook, überall. YouTube, Instagram, Twitter, wo bist du noch? Habe ich das vergessen?
Überall.
Überall.
Also wirklich, es gibt keine Plattform eigentlich, wo ich nicht bin. Die Menschen finden mich und das Tolle ist, ich bin überall erreichbar.
Genau, super. Und die jeweilige Verlinkung packe ich natürlich auch in die Shownotes rein. Und in diesem Sinne, Kelvin, bis zum nächsten Mal.
Hey,
bis bald. Tschüss.
Dankeschön.
Good morning, this is your wake-up call.
Okay, so viel zu unserem persönlichen Gespräch in Schwetzingen in den Büroräumen von Kelvin Hollywood. Wie ich finde, ein sehr nützliches, ein sehr lehrreiches, mit Content dichte gefülltes Interview. Und ich habe es mir auch schon mehrmals angeschaut. Auf YouTube gibt es nämlich unser persönliches Gespräch auch schon auf meinem Kanal. Da kannst du gerne mal reinklicken. Aber was viel, viel wichtiger ist, schau auf jeden Fall mal in die Shownotes hinein. Dort sind sämtliche Social-Media-Kanäle mit Kelvin Hollywood verlinkt. Und abonniere auf jeden Fall auch seinen YouTube-Kanal. Da gibt es extrem coolen Content zu verschiedensten Themen. Es gibt immer etwas, was man von ihm lernen kann. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch die Show gefallen hat, dass ihr mir eine Bewertung hinterlasst und vielleicht sogar unser gemeinsames Interview hier auf euren Social-Media-Kanälen teilen würdet. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.